Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotan.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert der Bader-Malstrom-Komplex.
Ich bin Andy.
Ich bin Grabowski.
Und ich bin der Dennis.
Und herzlich willkommen zu dieser vorweihnachtlichen Sendung. Wir haben den 10.12.2023 und wir nähern uns dem Ende von Buch 1, Imperial Armor 9, des Badab-Konflikts. Hallo.
Schönen guten Abend.
Ganz aus dem Häuschen. Ja.
Und
heute besprechen wir unter anderem das Ausscheiden der Lamentas. Wir sind bei Badab-Malstrom-Komplex Römisch 21. Fangen wir aber an mit dem Badab Progress.
Das Wichtigste.
Soll ich starten oder möchte jemand anders?
Hau rein.
Ich habe meine Kakeradons 1988 fertig. Mega, bin mega zufrieden. Hab das in diesem Finish It 23 November von Bannhaus Miniatures gemacht. Der hat so ein kleines Event bei Instagram gestartet. Das hat mich so ein bisschen motiviert. Und habe ich die fertig. Aber was viel cooler ist, Grabowski und ich waren gestern beim lieben Skripto Peter zu Hause und haben ein bisschen Bad of War gespielt.
Mhm.
Das hat richtig Spaß gemacht auf meiner neuen Wüstenplatte. Er hat seine coole Stadtruinenplatte präsentiert, war richtig cool. Lamenta ist natürlich gewonnen. Ganz normale Härte.
Obwohl es ein bisschen...
Es war sehr knapp, spannendes Spiel. Auf jeden Fall. Und Grabowski und ich haben uns da beide fast eine Lebensmittelvergiftung zugezogen.
Sauber.
Die einheimischen Niedersachsen Niedersachsen haben nicht nur Angst vor Wölfen, die haben auch vortreffliche Lieferservices. Ich glaube, da wird die Mayonnaise traditionell noch mit dem Penis umgerührt.
Habt ihr wieder Tankstellen-Sushi gegessen?
Nicht ganz.
Das war wirklich, das sollten Crocs sein. Ich meine, Crocs sind ja so ein norddeutsches Ding. Also sind ja quasi so französische Baguettes, gut belegt, leicht angebacken. An der richtigen Adresse ganz lecker, aber bei Crocs kann es auch von bis qualitativ schwanken. Und ich glaube, der hat dann noch so ein paar warme, saure Gurken unter der Vorhaut gefunden. Und dann,
ja, geil.
Das war schon...
Ja, das niedersächsische Krok ist dann doch ein bisschen was anderes. Das ist dann weniger knusprig, mehr labberig. 13er Remoulade drauf, warme Gurken, warme Tomaten. Davon allerdings nicht zu viele, also keine Sorge. Der Hauptakteur in diesem Stück ist dann doch schon die Mayonnaise bzw. Remoulade gewesen. Und das äußerst labberige Brot. Also wenn man Kummer gewohnt ist, mag das wohl gut sein, aber... Ja,
weiß ich nicht. Also frei nach Olli Schulz, der Koch in der Kombüse verfeinert mit dem Penis sein Gemüse.
Hervorragend. Also, ey, da habe ich gestern eine super Geschichte zugehört, aber du erstmal, Grabowski.
Ja, dazu muss ich nochmal sagen, André und ich wurden gefragt, was wir denn gerne hätten vom Bringdienst. Und wir meinen dann so, okay, wir nehmen das. Und dann war gleich so ein... ich weiß ja nicht. Okay, ja, dann nehmt halt was anderes. Es wurde bei jedem, bei allem wurde irgendwie, gab es einen Einwand oder so von wegen so, müsst ihr wissen, aber dann ist halt scheiße, so nach dem Motto. Und das Geilste war dann wirklich, als es dann hieß, also die Pizza ist da eigentlich ganz gut. Dann war eine Pause und ich meinte so, ja, okay, und wann kommt das Aber, was ist denn da los? Hä, wieso? Ich sage, du erzählst es hier, egal was wir sagen oder zeigen mit dem Finger hier auf der Karte, irgendwie kommt immer was so von wegen so, oh, das würde ich echt nicht machen, weil da rührt er halt mit dem Fuß drin rum, ne? Das weißt du schon.
Hat er beim schlechten
handgeschneuzte Mayonnaise und Parmesan aus eigener Herstellung.
Der Kilian hat gestern eine Geschichte erzählt.
Fußhacken.
Da hat sich irgendwer irgendwie aus der Kundschaft irgendwie arbeitet in einer Notaufnahme im Krankenhaus und die kriegen ja immer tolle Geschichten erzählt, ne, wenn mal wieder einer irgendwie eine Flasche im Arsch hat, ne, von wegen so, oh, bin ich beim Nacktstaubsaugen leider draufgefallen oder sowas, ne. Und da hatte sich jemand, hatte sich eine Salmonellenvergiftung am Pimmel geholt, weil so, ja, ich war so irgendwie am nackt kochen und ich hatte so Hähnchenbrustfilets gekocht. und dann, das hat dann irgendwie gespritzt und dann muss das irgendwie an meinen Pimmel gekommen sein. Natürlich ist es das. Passiert mir ja auch andauernd beim Nacktkochen, ne?
Das ist einfach jeder mal der weiß doch beim Nacktkochen immer eine Schürze umhängen.
Das ist einfach mal der Filetficker einfach. Ja.
Fabelhaft.
Toll.
Ja.
Also, ich wusste gar nicht, dass das geht, aber.
Naja, weiß ich nicht. Ja, man kennt das ja so, ne? Das ist halt so das Übliche im Eifer des Gefechts. Das Hähnchen springt aus der Pfanne, man will es fangen.
Ja.
Oh, schon wieder mit dem Penis aufgefangen.
Ich sag auch direkt, ich hasse es.
Damit es nicht runterfällt und man mit dem Penis ja nicht greifen kann, direkt zwischen, keine Ahnung, Hüfte und Herd eingeklemmt natürlich, bis man das halt irgendwie so.
Ja. Wäre auch Verschwendung, ne? Und bevor dann das Hähnchenfilet, die Hähnchenbrust dann runterfällt, dann sticht man halt mal beherzt zu, ne? Ich meine, was?
Ja, eben, das ist ja der Fleischspieß der Natur quasi.
Ist natürlich auch sehr gewagt, wenn du ein bisschen zu weit oben zustößt, dann legst du das Ding halt auf den Herd.
Ja.
Ja, es ist auch heiß, aber auf eine andere Art und Weise. Grabowski, was hast du denn so in deinem Salmonellen-Progress sonst so gemacht?
Salmonellen-Progress. Ja, ich mache das ganz gerne. Ich kaufe mir literweise Vanilleeis, stell das gerne mal raus in die Sonne, friere es wieder ein und immer so weiter hin und her. Und dann esse ich das so, bis ich halt kotzen muss halt so, ne? Das ist halt cool.
Das mache ich gerne mit Thunfischsalat.
Ja. Finde ich cool.
Ne? Ja, genau, mit Thunfischsalat ähnlich.
Wie handhabst du das?
Mit dem Thunfischsalat?
Generell,
ja. Ich lasse den einfach möglichst lange draußen stehen, weil kalt mag ich den nicht.
Finde ich auch immer gut. Ja, im Auto ist das gut. Die Heizung im Fußraum immer wieder warm, kalt, warm, kalt.
Ich auch. Ein Wechselbad der Gefühle, auch für den Thunfischsalat.
Ah, herrlich. Wenn es langsam anfängt, scharf zu riechen, dann ist er gut.
Ja. Der fermentiert. Das ist.
Tobias wird diesen Butter Progress lieben.
Das, davon gehe ich aus. Es geht viel
also,
um.
Irgendein Tobias auf jeden Fall.
Ob das
Liebe Grüße an Tobi.
Tobias ist, wer weiß. Ja. Lass mal dahin.
Wer weiß. Ja, Nils, was hast du denn so gemacht?
Mein Butter Progress, genau so. Ich habe an meinem Jobpot ein bisschen weiter gemalt und ganz genau. Und das ist zwar nicht so richtig Butter Progress wahrscheinlich, aber ich habe für unsere baldig entstehende Höhlenplatte den ganzen Kram schon mal zurechtgestellt und zusammengesucht und dass ich halt alles beisammen habe. Ja.
Cool.
Aber das ist ja nicht so richtig Butter Progress, sag ich mal. Das ist ja mehr so die Inventur.
Ich finde, das zählt.
Wir wollen es ja auch gar nicht so weit ausrollen heute. Wir haben viel zu besprechen, deswegen Dennis.
Ich habe diese Woche sehr viel gearbeitet, deswegen kam ich nicht zu viel. Neben dem Wochenschau-Logo, was ja nur indirekt Badab Progress ist, habe ich es hinbekommen, mich zwei Abende mal hinzusetzen und ist aber auch, ich habe Alpha Legio bemalt. Ich habe gar nichts gemacht. Irgendwie Badab-mäßiges.
Ja, passiert.
Ich habe OSL auf Alpha Legio gemalt.
Tatsächlich, ist doch gut. Können wir über eine andere Badab-lastige Sache noch sprechen. Und zwar unser Badab-Malstrom-Komplex 2-Event, jetzt können wir es ja endlich revealen, findet am 16.8. indirekt, da machen wir eine Live-Show. Und das Hauptevent ist am 17.8.2024 bei den Tabletop-Freibeutern in Bergedorf in Hamburg. Da kommt dann wieder ein kleines Booklet raus und. Wir haben einiges geplant, wollen da noch nicht zu viel drüber erzählen. Da werden wir noch eine Folge zu machen, dann irgendwann im Frühling nächsten Jahres. Ab der BMK2-Event-Folge nehmen wir Anmeldung an und genau, das können wir aber jetzt hier schon mal revealen. Mit der Folge werde ich schon mal das Cover des kommenden Booklets revealen bei Instagram und ja, freut euch auf das, was da kommt. Wir sind auf jeden Fall auch freudig erregt.
Sehr. Ich bin sehr froh, dass kein Hähnchenbrustfilet in meiner Nähe ist, sonst.
Kann immer passieren. Ruckzuck hat man wieder eine Salmonellenvergiftung. Genau, unser Charity-Projekt läuft und läuft und läuft, läuft sehr gut. Ja, wir kriegen mega viele Sachspenden. Leider noch mehr Sachspenden, als Leute tatsächlich an die Stiftung spenden. Aber gut, wird sich bestimmt noch ändern. Wir sind ja noch direkt am Anfang. Und ja, vielen Dank für alle eingegangenen Spenden auf jeden Fall. Mhm. Wir haben Bock und die Pakete sind ziemlich krass dieses Jahr, muss ich schon gestehen, wenn ich sehe, was da alles reinkommt. Wahnsinn. Ja.
Vor allem jetzt schon ziemlich krass, ne?
Ja, vor allem jetzt schon ziemlich krass. Und wir haben heute gerade mal den 3.12., als wir das hier aufnehmen.
Ein wahrer Füllhelm an Geschenken sozusagen.
Ist so. Ja, wollen wir in die Folge starten? BMK Römisch 21. Yo. Ja, wie gesagt, die Lamentas werden aus dem Spiel genommen. Wir kommen in das Jahr 6888 908 M41. Ja, wie wir alle wissen, bis 908 M41 haben die Lamentas ja im Badab-Konflikt schon immense Verluste hinnehmen müssen. Und dieser ganze Konflikt war für sie sehr zermürbend, aber trotzdem, flottenbasierter Orden, sind sie immer noch eine sehr ernstzunehmende Bedrohung für die Loyalistenkräfte. Huron hat ja die Lamentas seit Beginn dieses Konflikts immer so eingesetzt, dass sie rein militärische Ziele angreifen, immer so ein bisschen fernab von seinen ganz üblen Schandtaten sind, weil er doch immer so ein bisschen Angst hatte, die als Verbündete zu verlieren, wenn die wüssten, was er so ins Detail treibt. Und so ist es auch, dass sie halt zu dem Zeitpunkt viel Geleitschutz von Versorgungsflotten der Sezessionisten stellten. Also das war so deren Hauptaufgabe, genau. Und sind in der südlichen Malstromzone viel unterwegs, um vor allen Dingen die Pale Stars und sowas für die Sezessionisten zu sichern und den Loyalisten das Leben schwer zu machen. Genau. Aber Spione der Inquisition analysierten halt diese Truppenbewegung und haben einen ganz schönen perfiden Plan erstellt, um die Lamentas aus dem Spiel zu nehmen und Hurons Streitkräfte immer weiter zu isolieren. Ja, der Tyrann von Badab nutzt die Lamentas zu diesem Zeitpunkt schon eher so als Schutzschild, weil er seine eigenen Truppen, vor allen Dingen die Tyrant's Legion und die Astral Claws, immer weiter zu Badab Primaris zusammenzieht, weil Huron ist ja ein sehr guter Stratege und auch ein weitsichtiger General und der ahnt, was kommt, und so bereitet er sich schon zu diesem Zeitpunkt quasi auf das große Finale des Badab-Konflikts vor. Und so eiern die Lamentas, haben ihre Hauptverteidigung bei der Urzeitwelt Opterra, und das fällt auch, also das war immer so ein bisschen geheim, was auch die Loyalisten angeht, die wussten immer nicht genau, okay, wo ist jetzt deren Flottenbasis und von wo koordinieren die ihre Angriffe. Das hat aber die Inquisition dann in dem besagten Jahr 888 908 M41 spitz bekommen, wo denn die Mater Lacrimarum stationiert ist, deren phalanxartige Mörderraumstation, die sie auch als Ordensfestung nutzen. Das ist halt so eine gewaltige Schlachtbarke und mobile Ordensfestung, und die beherbergt neben Munitions- und Rüstungsgütern auch die ganzen Verwundeten, die sozusagen noch im Apothekarium liegen, also halt sehr wertvolle Ordensbrüder der Lamentas, und auch deren Gensaat-Datenbänke. Also das ist wirklich so das Herz dieses Ordens. Genau, und dann wurde halt so eine schnelle Eingreifstreitmacht der Minotaurs zusammengestellt, und die halt den Lamentas ziemlich offengelegt haben, dass deren Ordensfestung gefunden wurde, weil sie die mit so Angriffen penetriert haben. Und so haben die Lamentas kurzerhand alle ihre Streitkräfte in der Malstromzone informiert, mobilisiert, dahin zurückzukehren, weil sie gemerkt haben, scheiße, die Loyalisten wissen, wo unsere Basis ist, und alle zurück, das geht hier jetzt um unseren Orden. Und als sie dann da ankamen mit dem gesamten Orden der Lamentas, natürlich gab es noch so vereinzelt versprengte Truppenelemente, die irgendwo rumeierten, nicht schnell genug kamen oder denen diese Hilferufe nicht erreicht haben. Aber ich sag mal, das Gros des Ordens traf dann bei Opterra ein, bei der Mater Lacrimarum, und ja, sahen sich der vollen Stärke des Minotaurs-Ordens gegenüber, was wir auch schon in der letzten Folge, in der Astartes-Folge über die Minotaurs besprochen haben. dass die Minotaurs gerne in voller Sollstärke zuschlagen und ziemlich finstere Gesellen sind. Ja, die Lamentas bereiteten sich vor, beziehungsweise stiegen direkt ein in die Verteidigung ihres Allerheiligsten. Und das war für die Lamentas so das eigentlich das blutigste Gefecht des ganzen Konflikts und auch im Prinzip das finale Gefecht des Badab-Konflikts. Ja, 17 Stunden lang ging diese krasse Schlacht über Opterra 5 und das war halt wirklich heftig, ne? Also richtig krasse Entergefechte, Schiffsgefechte. Dabei sind auch viele Schiffe der Lamentas in die Hände der Minotaurs gefallen. Das haben wir auch schon besprochen, dass die gerne alles mitnehmen, was irgendwie noch funktioniert. Ja, die Minotaurs haben aber auch schwere Verluste erlitten, weil natürlich so eine phalanxartige Raumstation, dann noch Ordensfestung, ist natürlich den Lamentas wirklich heilig und das verteidigen die natürlich bis aufs Blut und vor allen Dingen, wenn die Lamentas in die Enge getrieben sind, schwarze Wut etc., trägt ihr Übriges dazu bei, dass das für die Minotaurs alles andere als einfach war. Und aber die Minotaurs haben die inzwischen doch schon geschwächten Lamentas, die ja schon seit ein paar Jahren diesen Badab-Konflikt führen, nachher durch ihre schiere Zahl und Brutalität überwältigt. Und ja, haben die Mater Lacrimarum erobert. Großteil der Lamentas-Flotte brannte oder lag in Trümmern oder wurde von den Minotaurs annektiert. Ganz üble Geschichte für die Lamentas.
Annektiert. Sehr schönes Wort.
Ja, überlebt haben das tatsächlich 311 Ordensbrüder der Lamentas. Die Minotaurs haben halt freigestellt bekommen, einen Großteil der brauchbaren Lamentas-Schiffe für sich zu nehmen, deren Rüstzeug zu nehmen, um sich selber wieder herzustellen. Und da sind die Minotaurs ja auch prädestiniert für das gerne durchzuziehen. Ja, es gab halt noch so ein paar Ausnahmen von Lamentas Astartes, die an der Seite von Hurons Streitkräften im Herzen des Badab-Systems kämpften. Aber im Prinzip diese 311 Lamentas, die das überlebt haben, wurden halt inhaftiert und sind in so ein Gefängnishulk gekommen im Orbit auf der Nachtseite von Sagan 2 und sollten da den Ende des Badab-Konflikts und das Urteil der Inquisition abwarten. In dieser Gefangenschaft wurden halt viele Ordensbrüder über kurz oder lang wahnsinnig, sind der schwarzen Wut verfallen oder wurden halt auch schon unter dessen Einfluss in dieses Gefängnis gesperrt. Das muss wirklich ganz, ganz furchtbar gewesen sein. Also so Holstenglassie hoch 10. Und
was? Also wieder sehr, sehr schön umschrieben.
So, meine Frau hatte einige Klienten aus dem Holzglasier und das soll es wirklich kein schönes Gefängnis sein. Das sollen da mittelalterliche Zustände sein.
Das war auch mein erster Gedanke direkt.
Crazy altes Gemäuer und da wird wenig saniert, sag ich mal. So viel der Orden der Lamentas aus dem Badab-Konflikt.
Eine ganz, ganz kurze Frage dazu. Mit der schwarzen Wut, das gehört doch eigentlich zu so ziemlich feste gehüteten Geheimnissen von den Blood Angels, oder?
Ja, aber wie willst du das noch groß
eben.
Geheim halten, wenn du da in Haft bist, ne?
Ja, eben. Hat sich Geweda mal wieder in eine Ecke geschrieben, von wegen so, das wäre ja durchaus was man mal so richtig hart inquisitorisch untersuchen könnte, wenn man wollte, ne?
Das stimmt, aber ich glaube, die Lamentas durch die verfluchte Gründung,
ja,
kann es natürlich auch so gesagt werden, so, ja, die Lamentas, weißt du, da schreiben die einen Fax irgendwie an hier Dante und der sagt, ja, nee, schwarze Wut haben wir noch nie was von gehört. Das müssen nur die Lamentas haben, das glaube ich.
Verfluchte.
Das sind alles nur Fake News. Das halten wir für ein sehr, sehr starkes Gerücht.
Ja, genau. Und
wir distanzieren uns an dieser Stelle von den gelben Idioten.
Unter anderem der Schlachtkreuzer Daughter of Tempest wurde halt ziemlich zerschossen und trieb da so als energielose Hülle durchs All. Und der Ordensmeister von den Lamentas, Malachim Foros, wurde eigentlich als Verlust datiert während dieser Schlacht. Also da wurde lange von ausgegangen, dass der während der Schlacht über Opterra 5 gefallen wäre. Aber der lag quasi an Bord dieses Wracks und trieb da durch die Leere und wurde später dann von Ordensbrüdern geborgen und hat das Ganze tatsächlich überlebt und ist dann wieder als Ordensmeister bei den Lamentas eingestiegen nach dem Badab-Konflikt. Weil seine erste Amtshandlung bzw. sein erstes Lebenszeichen kam als gegen Ende M41 gab es ja so eine Vollversammlung der Blood Angels auf Baal und da ging es darum, ob sie die Flash Terrors sozusagen ausstoßen. Das ist in den Kurzgeschichten The Trial of Gabriel Thaff. Und da ist Malachim Foros sehr beharrt, sehr stark darauf, die Flash Terrors rauszuschmeißen und ist so, ja, aber das sind, die sind ja voll evil und so und macht da so voll den Anscheißer und ja, wo man sich so denkt, ja, okay, als Lamentas Ordensmeister solltest du vielleicht mal die Fresse halten, aber
wer im Glashaus sitzt, ne?
Er will halt, dass die Flash Terrors rausfliegen und da hört man das erste Mal quasi wieder was von ihm.
Und die anderen so Moment mal, wer hat hier offiziell schwarze Wut? Malachim? Ich wusste, dass ihr da wieder drauf rumhacken müsst.
Malachim Foros ist ja so einer, der immer an der Schwelle zur schwarzen Wut steht und ja so super kontrolliert ist, aber halt auch immer kurz davor auszurasten, so, ne?
Ja, ja.
Und so ein super melancholischer, er wird ja auch der Watcher of the Depths, of the Deeps genannt, weil er halt immer so in den Abgrund blickt und immer so kurz vor knapp ist, so, ne? So ein super melancholischer Typ, der so als das Sinnbild des Lamentas steht. Und ja, okay. Genau. Da hört man zuletzt von ihm. Und diese Daughter of Tempest, die wurde auch dann von den Minotaurs annektiert. Die wurde auch mitgenommen. Wurde dann aber tatsächlich von einem Necron-Schiff 992 M41 zerstört in den Amara Void Battles. Da haben die Minotaurs gegen Necrons gekämpft und dabei wurde die Daughter of Tempest zerstört. Genau. Das war ein ziemlich ruhmreiches Schiff der Lamentas eigentlich, die auch schon zu diesen Corellia Schlachten gekämpft hat, hatten wir auch in der Lamentas-Folge beschrieben. Also war ein sehr, sehr ehrenwertes altes Schiff der Lamentas, dann von den Minotaurs mitgenommen, um dann von Necrons zerstört zu werden. Ja, aber wie gesagt, das hat mit dem Bad-Up-Konflikt nichts zu tun. Die Lamentas sind aus dem Spiel, die letzten 311 Lamentas sind eingekerkert und werden alle langsam wahnsinnig oder viele von denen. Ja, der Ordensmeister treibt im Wrack eines zerstörten Schiffes durch die Leere und ja, ein ruhmreiches Ende für so einen ruhmreichen Space Marine Orden. Und davon sollen die sich ja auch erstmal wieder erholen.
Geilometer.
Habt ihr da noch was hinzuzufügen?
Nö. Sehr, hab sehr noch Fragen. Umfassend. Eine kleine Reise in dieses Thema gegeben, auf jeden Fall. Sehr schön.
Ja. Ah ja, Malachim Foros habe ich übrigens als Modell gebaut.
Geil.
Ja.
Gibt's da Lore zu, wie der so aussieht?
Nö, den hatte ich mal als mein Lamentas Captain gebaut, sozusagen.
Ah.
Ja, es gibt hier Beschreibungen. Der hat ja ein Charakterprofil in dem Badab-Buch. Er hat eine Artificer-Armor, er hat so ein eine zweihändige Mastercrafted Power Weapon. Dann hat er eine Inferno-Pistole. Ja, er hat eine Artificer-Armor. Ja.
Welche Waffe hast du dem gegeben?
Von Sephon, dieses zweihändige Schwert. Und ich hatte halt so geguckt, dass ich ihn, also ich glaube, wenn du an einem so eine Schlacht überlebt hast, wie er, und dann in der Leere treibst und so. Ich habe ihm halt extra von Sephon diese Arme und das Zweihandschwert gegeben, weil das ja zwei bionische Arme sind, sozusagen, dass er die beide verloren hat in diesem Kampf.
Oh, jetzt der großen Gefallen. Ja, ja, jetzt habe ich ihn vor Augen.
Ja.
Richtig stark.
Ein Speer hätte der eigentlich, ne? Sehe ich gerade.
Ja, es soll eine Glewe sein, ne?
Also, ein Schwert am Stock.
Ein Schwert am Stock, ja, ich hab nur Mastercrafted Power Weapon Two-Handed gelesen, aber es soll eine Glewe sein. Vielleicht wurde das Ding ja umgeschmiedet nach dem nach der Schlacht.
Geil. Einfach eine neue Waffe draußen machen.
Ja. Der hat garantiert einen Schrank voll Kram. Nicht.
Das Aragorn-Prinzip.
Ja. Ah.
Ja, das wär's von mir. Gehen wir zum Angstrom-Zwischenfall.
Ja, kommen wir zu einem weiteren schönen, ereignisreichen Vorfall, und zwar dem Angstrom-Zwischenfall. Der ereignete sich 908 M41, und zwar im Angstrom-System. Das ist ein System, warte mal, wichtig. So, das ist ein Segmentum
Ultima.
Genau, im Segmentum Ultima und zwar im Magog-Cluster. Das ist eine Ansammlung von Planeten und zwar 13 an der Zahl, schön von 1 bis 13 durchnummeriert. Und ist unter der Herrschaft des Mechanikums. Und zwar ist das quasi eine souveräne Domäne. Und nicht nur souverän, also die sagen nicht nur, wir halten uns hier irgendwie neutral, sondern on top ist das, wird regiert von einem ziemlich militanten Magos, der auch ziemlich streitbar ist und seiner Seite sagt so, das geht mich hier überhaupt nicht, nix an, was da passiert. Das ist, dieser ganze Badab-Krieg ist ein interimperialer Konflikt aus imperialen Truppen, die sich da irgendwie behaken, packt, schlägt sich, packt, verträgt sich, geht mich nix an. Ich der geht so weit, dass er sich weigert, mit einer der Seiten überhaupt in Kontakt zu treten oder auf deren Drohungen einzugehen. Allerdings, und dieses ganze System hier ist halt super stark abgeriegelt und befestigt, so dass ein tieferes Eindringen in diesen Planeten oder in dieses Planetensystem ohne die Erlaubnis des Magos halt zu sofortiger, feindseliger Verteidigung führt. Allerdings...
Da findet ja auch eine ganze Menge statt halt, ne? Also weshalb das ja auch Sinn macht, dass das halt so bis an die Zähne bewaffnet ist, sag ich mal, ne? Das ist ja ganz viel Gasabbau und so weiter und...
Genau, Gasabbau,
sind die, glaube ich, ganz schnell
Erze nervös, ne? Und so... Ja, also ja, es gibt eine Fabrikfeld, Angstrom 2, das ist auch der Hauptplanet des Systems. Dann hat man...
Angstrom 1 wurde dazu gesagt.
Ach so, ja, ist wahrscheinlich immer so.
Die haben einfach nur die 1 und freuen sich.
Also, immerhin sind wir 1. So. Ja, du hast halt jede Menge Mechanikumskram, der da abgeht. Es ist auch eine Titanenlegion dort angesiedelt. Also wirklich nicht von schlechten Eltern, was da so läuft. Mal abgesehen von diesen ganzen anderen Mechanikumstruppen, ne? Also Skitari, Kohorten und so weiter. Alles am Start. Allerdings gibt es einen uralten Deal, den das Mechanikum dort mit dem Imperium hat. Und zwar ist es so, dass alle 10 Jahre wird an das Imperium als solches wird eine Riesenabgabe geleistet in Form von, meine Güte, die Katze rastet komplett aus gerade, in Form von hochentwickelten Waffen und raffinierten Erzen. Und im Speziellen gibt es noch eine Absprache, dass alle 3 Jahre eine kleinere Darbietung dieser Sachen an einen Space Marine, also an ein Space Marine Kontingent geliefert wird, das von Imperium halt geschickt wird. In den letzten Jahrzehnten, vielleicht Jahrhunderten, war es in erster Linie, waren es die Maelstrom Warders, die sich das geholt haben immer. Ich meine, gab es ja auch im Prinzip nichts dagegen einzuwenden. Und das wurde halt verwendet, um Verluste innerhalb der Warders auszugleichen und weiterhin die Dominanz über die Maelstromzone gewährleisten zu können. Das machen die halt auch einfach stumpf weiter. Also die halten sich an diesen Deal, gucken immer, dass auf jeden Fall pünktlich diese Abgabe geleistet werden kann. Alles andere interessiert die überhaupt nicht. So, das finden dann Carib Cullen und Captain Pellas Mirsan. Ist das ein Bayer? Mirsan Salamanders. heraus und der war schlecht, okay. Aber es war immerhin ein Versuch. Captain Mirsan von den Salamanders, die finden das halt raus und hacken den Plan aus, eben diese Übergabe, die jetzt bald wieder stattfinden wird, zu stören, um zum einen natürlich diese diese Rohstoffe, die da an die Warlords geliefert werden würden, entweder denen halt abspenstig zu machen oder im schlimmsten Fall halt zu vernichten. Und auf der anderen Seite, weil die ja wissen, wie das Mechanikum da so tickt, denen so ein bisschen die Lust überhaupt mit irgendwem da zusammenzuarbeiten, zu vermiesen. Durch die Erfahrungen, die Piloten der Salamanders auf ihrem eigenen Heimatplaneten Nocturne sammeln konnten, das ist ja, wie man vielleicht weiß, ist Nocturne ja so ein Planet, der im Prinzip komplett von Entschuldigung, der komplett von aktiven Vulkanen übersät ist. Und der Planet Angstrom 13, auf dem diese Übergabe stattfinden soll, ist nämlich genauso. Also es ist ein Vulkanplanet, auf dem in erster Linie Bergbau betrieben wird. Und ja, das Ding ist im Prinzip ein Höllenloch, das eigentlich nur aus Vulkanen, Magma, Lava und Asche besteht. Du hast aber einen Raumhafen und der Planet ist so gelegen, dass der halt für das Mechanikum relativ wichtig ist, weil das so eine Art Aussichtsturm in die Mahlstromzone ist. Ne? Der ist so ein bisschen exponiert. Da wird sich halt getroffen und die Loyalisten schaffen es, eine kleine Eingreiftruppe, angeführt von Lord Commander Carib Kallen und Captain Pellas Mirsan, auf dem Planeten.
Da gibt's übrigens im Imperial Armor 9 Buch tatsächlich eine spielbare Mission
zu. Geilo.
Der Angstrom Incident. Und da geht's halt in dem Einleitungstext um Angstrom 13 und diese krasse Lava-Welt.
Geil.
Ja.
Okay, auch
das wird in, das Platte. Wird in der Version auf im Warhammer Vault nicht drin sein, glaube ich, weil das halt was mit Regeln zu tun
schade, hat. Schade, schade. Ja, wer da Interesse dran hat, kann mich ja mal anschreiben. Dann lese ich ihm das vor. Ich mache keine Screenshots. Würde ich niemals tun.
Einfach nur einmal
vor. Ich mache eine Sprachnachricht, die sich nach Anhören selbst vernichtet. Das Handy auch.
Guten Morgen, Agent Hunt.
Man will dann schön mit walisischem Dialekt und doppelt so schnell wie eigentlich gut zu verstehen.
Boah, walisisch kann ich nicht.
Ja, egal.
Ja, also die Salamanders schaffen es halt, diese Eingreiftruppe unter Führung von Captain und Lord Commander auf diesen Planeten zu infiltrieren. Dafür haben sich die Red Scorpions neckische Tarnfarben genommen und ihre Rüstungen darin bemalt. Das ist ein ziemlich wildes Muster aus Rot mit schwarzen, boah, wie soll man sagen, sollen das stilisierte Grasbüschel sein oder sowas? Also sieht schon relativ wild aus.
Ist aber auch aus dem Original Konflikt von 1980.
Das findet man schön in dieser Ordensauflistung.
Die 80er.
Beste. Ist im Rogue Trader Buch auf jeden Fall zu sehen. Ganz, ganz schön. Also wer sich die Mühe machen will, ich finde sowas immer cool, wenn man dann auch mal, angenommen, man möchte das nachspielen und hat den Elan, seine Truppe da ein bisschen dahingehend zu personalisieren, würde mich sehr darüber freuen, wenn ich sowas mal sehe.
Die Mission in dem Butterbuch geht auch von 3000 Punkten aus, also viel Spaß bei 3000 Punkten Tarnmuster.
Ja, vielleicht hat man ja schon Blood Angels da liegen und denkt sich, boah, Blood Angels.
Oh. Ja, man kann natürlich auch die schwarz-gelbe Variante nehmen, ne? Das geht natürlich auch.
Für die Salamanders.
Nee, für die Red Scorpions, weil die sind doch in Rot-Schwarz und in Gelb-Schwarz.
Ja, aber die haben, da steht extra drin in dem Dingsbuch, dass das
die haben extra ein Angstrom-Tarnschema.
Genau, die haben ein eigenes Angstrom-Tarnschema. Da sind die schon, da sind die genau. Kann ja nicht sein, dass für jeden Konflikt hier ein eigenes, dass da irgendwie konfliktübergreifende Tarnschemata verwendet werden. Nein. Vor allen Dingen voll gut, wenn die sich dann irgendwie sich denken so, ja, guck mal hier, haben wir jetzt ein Tarnschema, mit dem wir auf dieser Vulkanwelt echt nicht gut gesehen werden. Ah, cool, Salamanders grün dabei. Cool, ja, passt. Läuft.
Sind dabei, geil. War dieser Wald da schon immer auf dem Vulkan? Ja, der war schon immer. Und schießen kann er auch übrigens.
Wir haben eine Wasserader gefunden.
Zu der Mission, die da in dem Butterbuch ist, das ist so ein richtig cooles Bild. Also die Bilder in den Imperial Armor Büchern sind ja eh nice, diese Originalbilder aus Spielen, die sie digital nachbearbeitet haben, sag ich mal. Und da sind die in so einer Fabrik, Komplex und ballern sich da über so Laufstege ab, aber das sieht halt alles sau geil aus, weil das nicht irgendein generisches GW-Gelände ist, was da bemalt wurde und was man schon 50.000 Mal gesehen hat, sondern das ist richtig cool, so ein richtiger Industriekomplex, alles, glaube ich, selbst gebaut, sieht richtig gut aus und da sind die auch so Laufstegen und die Ansicht ist schon relativ weit weg, wie sich da so Terminatoren und normale Astartes gegenseitig beschießen, sieht richtig geil aus.
Alles in schönes Sepia getaucht.
Jo, richtig gut. Mit Mündungsfeuer und so und Miniaturen ohne Basis, die da auf das Gelände gestellt
wurden. Das macht echt immer was her, ne? Da hast du auch in den Horus-Heresy-Büchern so geile Bilder hier zum Dropside-Massacre und sowas, ne? Boah, voll. Richtig cool. Die Platte davon ist ja auch ein Kracher. Ja,
ein Traum.
Weiter im Text. Die schaffen es auf jeden Fall, auf diesem Planeten zu landen, ohne dabei entdeckt zu werden und legen halt unbemerkt ihren Hinterhalt. Zufälligerweise, oder vielleicht auch sehr, gar nicht so zufällig, kurz darauf treffen dann halt die Sezessionisten ein und es beginnt halt auch sofort ohne großes Brimborium die Übergabe dieser Abgaben vom Adeptus Mechanicus. Und ja, der ganze Kram wird halt mit und mit ganz flott auf die Schiffe gehievt. Sofort greifen die Loyalisten an und wollen im Prinzip einfach nur so viel Schaden wie möglich machen. Ne? Überall kommt es zu Feuergefechten, der Raumhafen wird auch angegriffen und so überrascht. Weiß das Mechanikum überhaupt nicht, wie ihnen geschieht und die schlagen sofort zurück. Und zwar machen die dabei keinen großen Unterschied, ob die jetzt auf Sezessionisten oder Loyalisten schießen. Beides wird gleichermaßen bekämpft. Das wird sofort vom Mechanikum als ein derartig gemeiner Eingriff da irgendwie angesehen, dass die direkt anfangen, große Truppenverbände auf diesen Planeten zu schmeißen. Aus dem Nichts erscheinen innerhalb von Stunden Kohorten aus Techgardisten, Prätorianer, Kampfservitoren und. Also auf der Oberfläche rappelt es so richtig. Der streitbare Magos eskaliert richtig und schmeißt alles in den Kampf. Zeitgleich kommt es im Raum zum Angriff von Typhon-Klasse Hunter-Killern, die die beiden Astartes-Flotten angreifen. Innerhalb relativ kurzer Zeit entschließt man sich, den Planeten wieder zu verlassen, weil beide Astartes-Verbände nicht zum einen zahlenmäßig genug sind, um sich da weiterhin gegenseitig zu bekämpfen und das Mechanikum. Und im Prinzip ist ja auch die Mission zumindest auf Seiten der Loyalisten erfüllt. Und so endet im Prinzip Angstrom 3, der Angstrom-Inzident sozusagen. Das wird als großer strategischer Sieg für die Loyalisten verbucht, denn zum einen ist das Verhältnis der Warders mit den Mechanikumstruppen im Prinzip unwiederbringlich zerrüttet und der Nachschub konnte nicht vernünftig übergeben werden. Und die Warders haben auch ordentlich geblutet. Das Mechanikum wiederum ist mit der Kiste aber noch so gar nicht durch. Und so kommt es halt dazu, dass die anfangen, sich aus ihrem System raus in die Malstromzone zu begeben. Es kommt zu Überfällen und Raubzügen auf die Planeten Ibis und Galen, auch als Rache. Und die sehen es halt gar nicht so ein, sich da jetzt irgendwie ein bisschen nachsichtig zu zeigen. Erst nach ganz, ganz, ganz viel bitte, hört doch auf, wir sind auch jetzt wieder nett zu euch und schicken euch eine größere Summe auf euer PayPal-Konto von Seiten Terras, ist das Mechanikum.
Aber vermerk Freunde, damit es keine Gebühren gibt.
Genau, mit dem, an Freunde und Familie. Es ist keine Waren und Dienstleistung. ja. Also erst daraufhin entscheidet sich der Magos und das Mechanikum als solches, da wieder sich ein bisschen zurückzunehmen. Und die ziehen sich wieder in ihr Angstromsystem zurück. Carib Kallen wiederum traut dem Braten halt trotzdem nicht so ganz und stellt seinerseits die übrigen Firehawks nebst ihrer Ordensfestung der fliegenden Raptorus Rex ab, um das System im Prinzip abzuregeln. Ne? Auf der einen Seite sollen nicht den Warders irgendwie die Möglichkeit gegeben werden, den Versuch zu unternehmen, die Beziehung zum Mechanikum dort wieder zu kitten. Und auf der anderen Seite soll das Mechanikum bitte in ihrem System da bleiben und weiter schön placken und nicht mit ihren doch ziemlich krassen Raumschiffen dann da nochmal in die Mahlstromzone da reinkommen, um weiter für Unfrieden zu sorgen. Das war der Angststrom-Inzident.
Nice. Kann man auf jeden Fall, ich finde, vor allen Dingen finde ich die Beteiligung des Mechanikums finde ich cool, oder Mechanikus. Dadurch hat man nochmal einen anderen Flavor im Butterboard.
So. Voll.
Ja. Und geil auch, dass die das einfach dann durch quasi, hier komm, ihr kriegt ein bisschen Kohle und so, und dann hören die auch auf damit so.
Ja, ich find's so geil, dass sie halt einfach so, ja, also ihr könnt so viel jammern und drohen, wie ihr wollt, das interessiert uns alles nicht, ob die Space Marines, mit denen wir es jetzt zu tun haben, hier weiße Rüstung oder rote oder graue oder sowas haben, alles das Gleiche. Hauptsache, wir können den Plan erfüllen. Hier, da, fortschrittliche Waffen, nehmt, egal wer. Und wieder mal eine schöne Möglichkeit von Forge World, dass halt nicht nur Space Marines drin sind. Also die haben ja schon eine relative Bandbreite an Fraktionen mit da reingenommen. Aber es ist jetzt nicht wieder wie bei so allen großen Games Workshop-Dingern, dass es ein Free-for-All ist und jede kleine Nischenfraktion irgendwo ihren Platz findet. Ah, natürlich haben wir auch noch Harlekine und Slann und vielleicht auch noch Weltraumrattenmenschen.
Die Necrons sind natürlich auch da, weil da war natürlich eine Welt auch eine Gruftwelt.
Geil. Rein zufälligerweise. Und
nicht nur eine Dynastie, sondern drei.
Die Tyranniden sind auch noch mit dabei. Oh ja, irgendwie.
Klar.
Alles rein. Alles. Space-Zwerge auch, die waren auch gerade da. Und das kriegen wir schon hin. Irgendwie muss man das alles dann... oh mein Gott, ein Wurmloch. Okay, jetzt wird's richtig verrückt.
Auf jeden Fall, ja.
Stell mir auch unangenehm vor, so ein Wurmloch.
Leaks of Wotan, das Games Workshop-Äquivalent zum CEO in Valhalla-Sippe.
Oh Gott!
Da gibt's ja die tollsten Sachen, ne? Vor allem wenn es dann noch in Richtung Airbrush Wolf geht, noch mit dazu
Ja. Wie viel Sidecut Wikinger brauche ich, um meine fragile Männlichkeit zu kitten?
Genau, Antwort ja.
Krassen Flechtfrisuren und hast du nicht gesehen und immer das Horn am Start und
was ist der Appeal von Leaks of Wotan, wenn wir doch eigentlich sogar schon Space Marines, also Space Wolves haben? Dann haben wir haben doch einmal Weltraum-Wikinger in groß und einmal Weltraum-Wikinger in klein. Aber ist doch im Endeffekt, die sehen sich ja auch schon sehr ähnlich, ne? Die haben ja auch ihre Servorüstung und so. Aber auf der einen Seite diese 80er Jahre Zwerge und dann die Wikinger Zwerge.
Ja, da geht dann auch Lukas the Trickster ist dann beim in der Notaufnahme und er hat eine Wotan Vergiftung am Penis und er weiß gar nicht, wie das passieren konnte.
Wotan Vergiftung am Penis.
Da wollte ich mir einen Zwergenteller kleinen Muck grillen und da ist er runtergefallen.
Ist es passiert? Ist er runtergefallen.
Zack.
Der ist an den Flechtornamenten an meiner Arbeitsplatte ist der ausgerutscht. Und ja. Ja, Grabowski, du hast auch noch was für uns, oder?
Dann geht das schon. Nee, reden wir mal darüber, dass die Loyalisten die Obern in der Mahlstromzone gewinnen. Zurückgewinnen. Und ja, die Lamentas waren ja aus dem Rennen und die lebenswichtigen Knotenpunkte Sagan und jetzt wieder wild Viania
schön
Hatten wir das schon so irgendwie? Weil wir,
ich erinnere mich daran. Vajania ausgesprochen.
Genau, wir hatten das ja schon in der vergangenen Folge irgendwie. Also Vajania.
Ja.
befanden sich in der Hand der Loyalisten und dies bewerkstelligte dann halt, dass sie die Kontrolle über die wichtigsten Warp-Routen so in der Mahlstromzone erhielten oder dann halt sich in deren Hand befanden. Und somit war es ihnen im Gegensatz zu den Sezessionisten möglich, ihre Truppen halt extrem schnell ohne weiteres Bohai durch die Region zu bewegen. Also dass sie dann halt mit einem Fingerschnipsen gefühlt überall zuschlagen konnten, wo es denn sein musste. Dieser Zustand in Verbindung mit den Nachwirkungen des Angström-Vorfalls, da wollte ich noch was zu sagen, zwar das Angström-System, ich wollte dich da vorhin nicht unterbrechen, Dennis, aber das wurde benannt nach, verdammt, wie ist er jetzt, Jonas Dingenskirchen Angström?
Ja, Anders Jonas Angström.
Anders Jonas Angström, genau, das ist klingt wie so ein norwegischer Denker oder so, keine Ahnung.
Wissenschaftler? Ist ein Physiker.
Physiker.
Circa M1.
Genau, also der Angström-Vorfall, der quasi nun dazu diente, in das sogenannte Wespennest zu stechen, in der Nähe der Mahlstromregion, um Staub aufzuwirbeln und den Einfluss des Tyrannen von Badab effektiv in zwei Teile zu spalten. Außerdem dämmte man dann noch die weiteren Sezessionisten halt gut ein damit. Ja, und die Verschiebung des Gleichgewichts der Macht sorgte für eine Spaltung der Sezessionisten zwischen dem Endymion-Cluster und dem Badab-Sektor. Und jetzt stellten nur noch die unberechenbaren Astartes der Executioners eine Bedrohung für die Kontrolle der Loyalisten außerhalb der sezessionistischen Enklaven dar. Von den beiden Zonen, die von Hurons Vasallen kontrolliert wurden, ging von dem Endymion-Cluster die weitaus geringe Bedrohung aus. Es hat sich halt alles im, weniger da massiert halt. Die Mantis Warriors führten einen Guerillakampf gegen eine von Fire Angels und Sons of Medusa geführte Kampagne, deren Streben halt Unterdrückung war. Ne? Also die haben da halt auch, wie es natürlich so super zu dem passt, so nadelstichmäßig zugeschlagen, um also schnell rein und wieder raus, als dass die Fire Angels und Sons of Medusa gar nicht so die Möglichkeit hatten, da großartig sinnvoll darauf zu reagieren oder, ja, was heißt sinnvoll, aber effektiv zu reagieren. Und, Nadelstichtaktik halt. In den Systemen Tranquility, Iblis und Sigurd wurden blutige Kämpfe ausgetragen. Die Loyalisten erfuhren eine schwere Niederlage, als ihr Strikecruiser Polaris Rising von den Mantis Warriors unter der Führung ihres Master Librarian Al-Hazra Red überfallen wurde.
Geiler H.P. Lovecraft.
Genau, das dachte ich nämlich auch noch, der wahnsinnige, wie wird der nochmal da beschrieben immer, oder was sagen Sie mal, der wahnsinnige...
Ja, der wahnsinnige Zauberer Abdul Al-Hazred.
Zauberer, genau, Zauberer. Ne? Ich war gerade überlegen, wie Wahrsager, Hellseher, irgendwas Zauberer oder so, genau, Zauberer war das. Den Mantis Warriors gelang es, durch Hit-and-Run-Aktionen die Plasmareaktoren und Waffenschächte der Polaris Rising so zu beschädigen, dass die Fire Angels den zwei, bam bam, jetzt kommt's, Ork-Killcruisern, die plötzlich marodierend durch das System flogen, nicht wirklich was entgegenzusetzen. Ne? Wo wir eben das Thema hatten, von wegen so, hey, jetzt irgendwie müssen wir noch ein paar Leute da irgendwie andere Fraktionen mit reinbringen und so zack, bumm. Oh, die Orks sind auch da, rein zufälligerweise. Die fahren da Drive-By-mäßig durchs System und randalieren da rum, schlagen Briefkästen mit Baseballschlägern von aus Vorgängen runter. Wie man das halt so kennt, ne?
Brechen ja, ein trotz und stecken Hamster in Mikrowellen. Hä? Brechen ein und stecken Hamster in Mikrowellen.
Das ist ein bisschen doll, ne? Oder verstopfen alle Abflüsse und lassen dann die Waschbecken volllaufen und so.
Das sind die feuchten Banditen.
Gerade um die Weihnachtszeit. genau. Gerade um die Weihnachtszeit immer gern gesehen, ne? Vor allem, wenn die Leute im Urlaub sind, die da eigentlich wohnen. Und naja. Egal. Trotz ihrer Unterlegenheit lieferten die Fire Angels den Orks einen erbitterten Kampf, in dem sie hunderte Grünhäute erschlugen und in einem Himmelfahrtskommando einen der beiden Killcruiser ausschalten konnten. Aber das war wirklich, also, so gefühlt so das letzte Aufbäumen in diesem kleinen Scharmützel, sag ich mal. Und zu guter Letzt wurden sie jedoch von den Orks überwältigt, die wie eine Flut die Decks der Polaris Rising überschwemmten. Also wie man das halt sich so vorstellt oder kennt, wenn man mal irgendwie Space Marine gezockt hat, wenn die Orks kommen, es wird immer nur nachgeschaufelt, hat man das Gefühl, da passiert nicht viel anderes. Es ist einfach nur, ja, eine Masse an Grün, die da auf dich zuwalzt und dann geht's halt rund. Und zu diesem Zeitpunkt zeigten die verbliebenen Mantis Warriors ihre Stärke dann natürlich, die feinen Gesellen, und griffen die Orks von hinten an und vernichteten sie. 37 Astartes der Fire Angels überlebten diese Schlacht.
Voll nett von den Mantis Warriors eigentlich.
Was denn?
Voll nett von den Mantis Warriors.
Ja, das finde ich auch ziemlich nett.
Dass sie die Fire Angels gerettet haben.
Ja.
Ja, da ist am Ende dann wahrscheinlich dann immer noch blutiger als Wasser irgendwie, ne?
Ja, wer weiß. Die Mantis Warriors hatten ja sowieso dann noch diesen, von wegen so, hey, hallo, guck mal. Oh, wir haben nicht nur Schlechtes getan. So, oder Böses. Also 37 Astartes von den Fire Angels haben es halt überlebt, im mehr oder weniger guten Zustand, das sei jetzt mal dahingestellt, aber sie haben überlebt. Und allesamt strandeten sie auf Sigurd 6, während die Polaris Rising als Kriegsbeute an die Mantis Warriors fiel. Also ja, gut, die haben jetzt wurden jetzt zwar gerettet, vielleicht nicht unbedingt aus Nächstenliebe, vielleicht auch so, weil, ey, die haben ja einen richtig geilen Hobel, den brauchen wir oder hätten wir gerne. Und wir schmeißen dann vielleicht mal so den Rest hier mal raus auf Sigurd 6. Das kann man dann ja mal, kann man dann immer so stehen lassen. Und ansonsten blieb allein der Badab-Sektor fest in der Hand Hurons. Und eine Analyse des Strategos Militium, die das Badab-System sowie weitere stark befestigte Systeme umfasste, deutete darauf hin, dass deren Eroberung genauso oder ähnlich kostspielig und blutig werden würde. Insbesondere weil hier von den Systemen Eshuna, Dekabalos und Isin die Rede. Also da musste man sich dann auch überlegen, so, na, ist das irgendwie so sinnvoll? Sollte man das irgendwie tun? Lohnt sich das? Wie auch immer. Die unbekannte Anzahl oder auch die Stärke der, also Mannstärke, sag ich mal, der Astral Claws, kam dem halt noch erschwerend hinzu, dass man halt nicht wusste, was erwartet uns da, beziehungsweise was erwartet uns, ja doch, das damit hat man wohl gerechnet, das konnte man sicherlich gut sagen, aber wie viel erwartet uns? Und seit bekannt war, dass Huron selbst für seinen Nachschub gesorgt hat, immer schön fleißig, gab es halt null Anhaltspunkte, was sie mittlerweile zur Verfügung stand. Und vor allem halt auch, wie ich eben gerade meinte, schon in welcher Zahl. Das ist ja von bis. Ne? Also wenn du da so eine so informationsweise, so eine Art Kriegsnebel über deinen Truppenstand hast, das ist, es muss, glaube ich, ziemlich gut sein. Also ein sehr, sehr guter Vorteil also für Huron in dem Fall natürlich, dass er einfach diesen großen Vorteil hatte, okay, gut, die wissen halt gar nicht, was ich alles am Start habe oder auch was nicht. Ne, ist ja auch irgendwo so ein bisschen psychologische Kriegsführung. Da geht's auch ein bisschen rund. Ende 909 M41 hatte Huron den Rest seiner ehemaligen Herrschaftsgebiete so gut wie aufgegeben. Unter den Loyalisten wurde das Flüstern über die zunehmende Gewalt und den Geisteszustand des Tyrannen, mit dem er seinen mörderischen Würgegriff der Kontrolle um die Welten schloss, immer lauter. Also es war dann ja auch nicht mehr so das Geheimnis, dass da bei dem irgendwie was im Oberstübchen ein bisschen ratterte.
Ja, die Loyalisten kontrollierten dann halt die wichtigsten Warprouten in der Malstromzone und das bedeutet, dass die Pale Stars endlich erfolgreich blockieren konnten und ausbeuten konnten vor allen Dingen, also auch was Rohstoffe und so angeht, war das natürlich sehr, sehr wertvoll. Und gleichzeitig haben sie den Sezessionisten dadurch den Zugang zu eben diesen sehr stark erschwert. Genau, mit der Isolation von Angstrom schränkte das die Fähigkeiten und Kriegsmaterial herzustellen und zu verteilen auch noch erheblich ein für die Sezessionisten. Und so schloss sich quasi so langsam der Kreis um den Tyrannen von Badab. Die Verwundbarkeit der Sezessionisten liegt halt auch daran, dass die Lamentas aus dem Spiel genommen wurden, die ja ein flottenbasierter Orden und eigentlich so Hurons größter Trumpf, was Raumschlachten anging, war. Und die haben Konvoiflotten, beschützt und sowas. Und so wurde halt durch so viele Faktoren der Zugang zu schwerem Kriegsgerät und Rohstoffen für Huron erschwert, dass er echt so auf kurz oder lang ausgeblutet werden konnte. So. Die Ressourcen, die Astral Claws nach wie vor bewerkstelligen konnten, beschränkte sich halt auf leichte Angriffsschiffe, eine Handvoll Angriffskreuzer und Schlachtkähne. Und das sind halt am Ende nur die Überreste von der einst so mächtigen Malstrom Warders Flotte. Und die verbleibenden Schiffe stationiert Huron selbst in weiser Voraussicht im Badab-System, um schnell an Ort und Stelle sein zu können, wo auch immer die Loyalisten zuschlagen würden und ja, vor allen Dingen, um sich so langsam auf das Endgame vorzubereiten. Der vielleicht unvorhersehbarste Faktor im Badab-Krieg zu dieser Zeit waren dann halt die Executioners. Seit sie 907 M41 auf den Plan traten, führten die so ihren eigenen autonomen Krieg in der Malstromzone und sind halt selber die Geißel der loyalen Streitkräfte oder so sahen sie sich am Ende selbst. Die zahlreiche Patrouillen, Versorgungskonvois, Außenposten und Depots fielen ihnen zum Opfer. Also die haben echt nach wie vor sehr, sehr hart zugeschlagen, weil die sich ja schon quasi diesem Konflikt verschrieben haben, aber haben sich ja Hurons Sache nie so richtig committed. So, die steigen da halt ein, um irgendwie da Terror und Krieg zu machen, aber die sind jetzt ja nicht so, dass sie sagen, hey, wir gehen mit nach Badab Primaris und kämpfen an deiner Seite so, ne? Und ebenfalls gehen halt die meisten Kaperungen und Versenkungen von loyalen Schiffen auf ihr Konto. Also das ist ein sehr erfolgreicher Orden der Sezessionisten auch zu der Zeit. Insgesamt 40 Handelsschiffe und 11 Kriegsschiffe, darunter auch die Kaperung und Versenkung des Massentransporters Arzaban Queen und die Zerstörung des Kreuzers der Luna-Klasse Vengeful Hand. Die sind beide gegen die Night Hack gefallen.
Vor allen Dingen so ein Massentransporter, also ne?
Richtig krass. Also die Executioners haben den Loyalisten nach wie vor richtig wehgetan. Vor allen Dingen, wenn man sich mal vorstellt, die Executioners ein Orden, gegen was für eine Vielzahl von Feinden, die sich im Prinzip behauptet haben und da so einen Schattenkrieg geführt haben, ne? Also richtig krass. Von ihnen gingen halt einige der schwersten Angriffe aus und wir müssen nur Sachen nennen wie Bellerophon's Fall und Cairo. Das ist alles kein Zufall und einige ihrer schwersten Aktionen gingen vor allen Dingen dann gegen den Orden der Minotaurs in der südlichen Malstromzone. Nachdem die halt quasi die Lamentas ausgelöscht haben, haben die Executioners denen nochmal so richtig, richtig wehgetan. Unter anderem zum Beispiel den blutrünstigen Panzerduell auf dem luftleeren Mond von Usial. Mehr Infos dazu gibt's leider nicht, außer einmal diesen Namen, aber das scheint es auch richtig geknallt zu haben.
Panzerduell, ich meine, wie viel besser geht's denn?
Ja, muss geil gewesen sein. Also ich habe eine Zeit lang auch hier World of Tanks gespielt und mega. Die Loyalisten sind davon ausgegangen, dass die Operationsbasis der Executioners irgendwo am Rande der Dinae Stellar Drifts liegen würde, aber das haben die nie bestätigen können. Ne? Also die Executioners wissen schon, was sie da tun. Ne? Die konnten halt ihre ganzen Angriffe und Überfälle dann relativ nach eigenem Belieben durchführen und den Loyalisten nach wie vor ein richtiger Dorn im Auge sein. Und forderten die Streitkräfte offen heraus, griffen sie auch an und haben denen halt erheblichen Schaden zugefügt. Ende 909 M41 war dann die Malstrom-Sezession weitgehend eingedämmt und das Ende zeichnete sich ab. Aber die blutigsten Tage des Krieges standen dem Ganzen noch bevor. Also wer jetzt glaubt, Huron würde sich ergeben und sagen, ja, alles klar, tut mir leid, wollen wir nochmal einen frischen Neustart haben.
Ich würde jetzt nachträglich, bin ich durchaus bereit, nochmal eine Steuererklärung abzugeben. Ich zahle auch freiwillig Zinsen.
Genau.
Aber nicht so viel.
Ich möchte aber meine ganzen Titel und Belobigungen behalten.
Ja. Wird nachversteuert und dann ist gut, oder?
Ja. Aber die Illusion haben sich halt auch die loyalen Kommandeure nicht gemacht. Ne? Die waren sich schon im Klaren, dass die schwersten Tage noch bevorstanden. Ja. Ja, was jetzt noch kommen würde, wäre halt dann brutaler als je zuvor. Und uns steht eine Zeit vor der Tür voller rücksichtsloser planetarer Säuberungen und Kampagnen, die nur verbrannte Erde hinterlassen und apokalyptische Belagerungen, die auf uns warten. Also das dicke Ende kommt noch und das erwartet uns alles in Buch Nummer 2, in Imperial Armor Nummer 10. Und damit starten wir auch frisch im Jahre 2024 und schließen dann bald, zumindest ich glaube übers Jahr verteilt, doch noch dann tatsächlich den Bad-Up-Konflikt ab. Ja. Das war Buch Nummer 1. Wir sind 21 Folgen im Game und haben Buch 1 durch, haben viele Astartes-Orden tatsächlich auch besprochen, neben dem Lore. Also ich glaube, Buch 2 wird tatsächlich erheblich schneller gehen.
Es ist nicht so viel, aber es knallt halt krasser, ne?
Es knallt krasser, ja. Und das Aftermatch ist halt auch cool, ne? Also was passiert mit den Astral Claws? Was passiert mit den ganzen Sezessionisten? Ja, wird noch richtig cool. Ich bin irgendwie auch froh, dass wir das erste Buch durchhaben, tatsächlich.
Ist ein schöner Meilenstein. Ein sehr schöner Jahresabschluss.
Ja, ist ziemlich cool getimed auf jeden Fall. Wir machen eine kleine Pause mit Bad-Up, haben ein paar andere Folgen noch im Petto. Normale Bin-Folgen, die euch hoffentlich auch begeistern und vielleicht auch den einen oder anderen wieder ein bisschen zurück ins Boot holen, der jetzt mit Bad-Up und Space Marines nicht so viel anfangen kann.
Das wird es dir geben.
Ja, gibt sie tatsächlich. Aber ich bin durchaus begeistert und sehr zufrieden, wie wir das bisher gemacht haben. Und auch die Resonanz der Community, wie viele Leute Bad-Up thematisierte Gefechte führen auf dem Tabletop. Und ja, was sehen wir da alles unter dem Bad-Up-Malstrom-Komplex-Hashtag bei Instagram. So viele schöne Miniaturen, so viele tolle Bekanntschaften dadurch gemacht. Ich bin nachhaltig beeindruckt.
Auf jeden Fall. Wollte gerade sagen, allein was für eine Frequenz da der Hashtag bei Instagram bespielt wurde. Also es ist ständig dann irgendwie so und so hat irgendwas hochgeladen oder auch Leute, die man halt gar nicht so kannte, jetzt keine Follower oder wie auch immer. Und dann hast du trotzdem halt dann irgendwie Bad-Up Malstrom-Komplex dann irgendwo in der Hashtag-Liste darunter gelesen. Das war schon so ein bisschen immer dann, waren so Momente.
Ja? Ist auch immer wieder schön, das Hashtag anzuklicken. Gerade hat auch hier Unknown 4, aka Paul, seine Sons of Medusa abgelichtet nochmal, die auch wirklich wahnsinnig hübsch sind. Ne?
Also, mega stabil.
Ich finde es auch cool, dass er die komplett auf dem Age of Darkness MK6 Rüstung basieren lässt. Das gibt dem Ganzen so richtig krassen Oldschool-Vibe. Hat halt auch was für sich, wenn alle den gleichen Rüstungstyp tragen. So, ne?
Also, sicher, ist auch super.
Ja, also den Hashtag immer gerne auschecken.
Lohnt sich.
Ich füge dir auch gleich nochmal was hinzu. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Wir sind begeistert. Haben wir noch was zu besprechen? Wir haben die Charity besprochen. BMK2 kommt mit dieser Folge. Poste ich schon mal das Cover von dem zweiten Booklet. Das hat uns der liebe Konstantin Voigt gezeichnet. Habe ich da einen Auftrag gegeben. Könnt ihr auch mal auschecken. Packe ich auch in die Shownotes. Wäre ein cool, talentierter Künstler. Und der hat tatsächlich dieses Cover für uns gezeichnet. Und richtig schön geworden. Und
total.
Ja, bin ich auch froh, dass wir das verwenden dürfen. Und ist halt tatsächlich customized. Also das ist wirklich für dieses Projekt jetzt entstanden. Finde ich total cool. Ja, wollen wir zur Playlist kommen?
Das können wir tun. Wer möchte starten? Ansonsten mache ich den Anfang.
Willst du anfangen? Hast du dir...
Ja, mach
gerne den Anfang.
von der Band Midnight heute sehr gerne den Song Violence on Violence, weil das glaube ich, ein sehr... sehr, sehr passendes Ding nochmal ist. Für die ganzen
sehr, sehr schön.
Friedlichen Vibes hier natürlich, ne? Versteht sich, die hier versprüht wurden in dieser Folge, also in der Lore, ne?
Dennis, willst du? Hast du was? Du warst da gerade so verhalten.
Ich habe so ein paar Sachen. Ich lasse mich jetzt mal von euren Musikwünschen inspirieren, weil ich dann gleich
raushaue. Ich bin ja langsam in einem Alter, wo man ganz ironiefrei Miley Cyrus hören kann, als Familienvater mit offenem Fenster und mitsingt. Und deswegen, um nochmal so einen kleinen melancholischen hier mit reinzupacken und was wir jetzt in diesen 21 Folgen schon alles erreicht haben, unser kleiner Rückblick, Miley Cyrus mit Used to be Young. Schöner Song auf jeden
Fall. Muss ich gleich mal reinhören.
Ja, Wahnsinnsstimme, die Frau.
Ja, dagegen sei auch nichts. Ne? So.
Ich bin großer Fan und wenn das Karaoke-Singen mit den Alltagsphilosophen irgendwann mal zustande kommt, dann wird da nicht nur ein Miley Cyrus-Song geballert.
I came in like a wrecking ball.
Ja, das ist ja einer der Schwächeren, aber auch sehr stark. Ist
einer von denen, ne? Also die ich kenne.
Von der Emotion her.
Das ist einer der Schwächeren, aber auch sehr stark.
Ja, also vom Impact her, ne?
Weiß ich nicht. Miley Cyrus hat mich ja nie so gekickt, ne? Ich finde hier, also wenn wir schon bei Popmusik sind, dann. Ach, wie heißt denn die noch? Firework, die finde ich cool.
Oh, Katy Perry, liebt meine Tochter auch.
Ja, voll gut.
Ja? Hau doch mal Katy Perry Firework, komm, den hauen wir auch mal drauf.
Komm, für Nico, der wollte sich das wünschen, glaube ich auch.
Und Tobias.
Ich glaube auch.
Hundertprozentig.
Ja.
Das Album ist eh richtig gut von Katy Perry. Wo Firework drauf ist. Ist das nicht Teenage Dream?
Gutes Album. Die hatte da auch in Köln gespielt. Da war ich echt am Überlegen, da hinzugehen.
Ja, ich bin da überhaupt nicht abgeneigt. Ne? Ich finde so diese Art von Mucke bockt mich an. Ne? Auch Kesha und so.
Dings, Sia finde ich richtig gut. Kesha fand ich immer peinlich, aber Sia finde ich Bombe.
Ja, dann hau doch mal deinen
Song jetzt raus. Ich hätte gern, ich habe zuerst gedacht, nehmen wir Blumenkohl am Pillemann, weil das irgendwie sich so ein bisschen durch die Sendung gezogen hat. Aber nee, ich hätte gerne in Memory of Soul Searching Morning Show vom Plattenpapst, der leider jetzt morgens nicht mehr auflegt, hätte ich gern den Song. Es war für mich immer ein Grund aufzustehen. Hätte ich gerne den Song Soul Searching von der Average White Band.
Ja, ich fand die Folge echt knackig, schön, ist auch echt schnell durch gewesen, aber
das dachte ich
war
auch.
Jetzt ein guter Abschluss. War auch gut, dass wir das nicht beim letzten Mal noch mit reingenommen haben, dann hätte das den Rahmen gesprengt, so ist das, glaube ich, eine sehr snackable Episode. So. Oh. Und ich freue mich jetzt noch schnell, meinen Pinsel rauszuholen und hier noch ein bisschen...
Die Hähnchenbrust zu ficken. So, sag wie das ist.
Sag wie das ist. Kolinski ist ein Schlüssel.
Ich dachte, wir bleiben gleich im Discord und malen
noch. Ja, das meine ich, das wollte ich auch, ja. Genau.
Ja, wir holen auch schnell die Pinsel und dann geht's rund.
Ja. Knatter Tenio. Alles klar. Euch einen schönen Abend noch und...
schöne Vorweihnachtszeit.
Genau.
Spendet die Fenster.
Tschüss.